war der größte jemals gebaute Zeppelin. Und nach über 10 erfolgreichen Flügen von Deutschland in die USA und 7 Luxusflügen von Deutschland nach Brasilien, nach Rio de Janeiro, passierte das, für das die Hindenburg, für das dieses Luftschiff heute bekannt ist. Sie ist nämlich nicht dafür bekannt, dass es ein wahnsinns erschreckender Anblick gewesen sein muss, wenn so ein Riesending den Himmel verdunkelt und einen Schatten wirft, der riesengroß ist. Die Flüge in die USA wurden regelmäßig, wie man es hier sieht, über New York City gemacht. Natürlich mit dem Ziel, da richtig Eindruck zu schinden. Wenn da so ein Gigant über der Stadt hinwegfliegt, das hat natürlich schon Gänsehaut erzeugt bei den Leuten. Ne? Aber dafür kennen wir sie heute gar nicht. Wir kennen sie nämlich für ihren letzten Flug. Dafür ist sie bekannt geworden. Beim Landeanflug entzündete ein kleiner Funke das hochexplosive Gasgemisch im Innern. Und binnen weniger Sekunden war dieser riesige Koloss von einem riesigen Feuerball eingehüllt. Und übrig geblieben ist nur ein ausgebranntes Gerippe. Und die Stelle, um die es heute gehen soll, beschreibt es ziemlich gut. Es geht um Elia. Und Elia, der hatte auch wie so ein Luxusliner einen gewissen Auftritt. Der war nämlich der Staatsfeind Nummer 1 zu seiner Zeit. Der König Ahab, ein ganz furchtbarer König, der wirklich alles Schlechte getan hat, was er konnte, hatte ihn auf die Most Wanted Liste der Schwerverbrecher des Reiches gesetzt. Er hat wirklich allen Völkern und allen umgebenden Gebieten befohlen, dass sie ihm sagen sollen, wo er sich denn versteckt. Und als er sich dann endlich mal zeigt, da ist Ahab wirklich, also da sieht man, wie er von ihm spricht, da sagt er, hey, du bist also der ganz Israel ins Verderben stürzt. Warum sagt er das? Eine kurze Vorgeschichte von Elia. Elia ist ein Prophet, von Gott berufen, in einer Zeit, wo es wirklich absolut furchtbar in Israel läuft. Wie gerade schon gesagt, nicht nur der König war absolut tief im Götzendienst drin, absolut verschlungen in dunklen Sachen, in denen er sich da reingeritten hat, sondern das ganze Volk ist denen nachgefolgt. Es wurden die Tempel von Gott niedergerissen, ersetzt durch Götzenbilder. Das Sündenopfer für Gott wurde verdrängt durch irgendwelche Kinderopfer. Also etwas Furchtbares, also eine unglaublich furchtbare Zeit, in der Elia dort gerade berufen wird. Und Elia ist der Mann, der dem Ganzen die Stirn bieten soll. Er wird von Gott geschickt, diesen König wirklich mit seinen furchtbaren Wegen zu konfrontieren und wird dafür eingesetzt, eine Hungersnot auszusprechen, die 3,5 Jahre dauern soll. Und nachdem er diese Hungersnot ausspricht, sagt Gott, und jetzt mach dich schnell aus dem Staub. Schnell weg hier, weil das, was du gesagt hast, das wird wirklich passieren. Und die Jahre kommen und der König Ahab, der denkt, dieser Elia, der hat uns hier wirklich in den Ruin getrieben, der hat uns hier wirklich, der hat diese Hungersnot quasi zu verantworten. Wo ist der Mann? Den müssen wir unbedingt finden. Und die Geschichte von Elia, die macht schon richtig Eindruck. Er ist mit der größte Prophet, den die Bibel kennt. Und er erlebt Sachen wie, dass Gott durch ihn einen Toten aufweckt. Er ist der Mann, der sich 450 Priestern entgegenstellt und lachend zu denen sagt, hey, vielleicht müsst ihr lauter schreien zu eurem Gott. Vielleicht ist er gerade auf dem Klo. Das steht wirklich in der Bibel. Er sagt, hey, weil die haben da diese Wette abgeschlossen, sage ich mal ganz umgangssprachlich, dass sie diese 2 Altäre gebaut haben, absolute Kinderbibelgeschichte, aber absolut eindrücklich. Sie bauen diese Altäre auf und dann sagt er so, jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt wollen wir mal sehen, wer hier im Auftrag des lebendigen Gottes unterwegs ist. Ihr 450 oder ich allein Hans Wurst. Und sie bauen auf einem Berg auf und es steht drin, das ganze Volk versammelt sich drumherum. Alle schauen zu. 100% Zeugen. Und er geht hin und sagt so, folgendes. Ihr kriegt den Vorteil. Ihr kriegt den Heimspielvorteil. Ihr sucht euch aus, welches Kalb. Ihr sucht euch aus, wo ihr den hinstellt. Ihr macht alles, wie ihr wollt. Ihr macht eure Rituale und alles, wie ihr das gerne möchtet. Aber anzünden dürft ihr das ganze Opfer nicht. Das soll euer Gott machen. Und dann werden wir warten und am Schluss werde ich es versuchen, meinen Gott, den Gott anzurufen und dann wollen wir sehen, was passiert. Und dann kommt diese hammermäßige Stelle, wo sie hingehen und bis zum Mittag schreiend, tanzend, also es wird auch ein bisschen in diese Rituale werden auch ein bisschen beleuchtet. Sie fangen an, sich mit Speeren und Schwertern die Haut aufzuritzen, um diesen vermeintlichen Götzen zu wecken. Also man kann sich vorstellen, es muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Und irgendwann geraten sie in Ekstase und so, aber es passiert nichts. Und dann kommt Elia hin und macht eben diesen Spruch. Dass er hingeht und sagt, er schreit doch noch lauter. Vielleicht ist er gerade beschäftigt, vielleicht denkt er nach, euer Baal. Oder vielleicht ist er auf dem Klo. Es steht wirklich so drin. Und irgendwann sagt er so Folgendes. Holt Wasser. Hier das trockene Gestrüpp, das ist Gott zu einfach. Und er nimmt kübelweise Wasser und er lässt sie draufgießen. Und dann sagt, nachdem sie da wirklich haufenweise Wasser draufgegossen haben, sagt er, nochmal. Die kommen an. Gießen das nochmal drüber. Dann sagt er, nochmal. Und sie gießen es nochmal drüber. Das Ding ist triefend nass. Also das könntest du nicht mal anzünden, wenn du, was weiß ich, wahrscheinlich wird es mit einem Kanister Benzin nicht mal weiterkommen. Und sie stehen dort und er betet dieses Gebet in 1. Könige 18. Vers 37, erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Und die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Also es wurde ein Graben drum gegossen, wo das ganze Wasser, das Überflüssige, sich sogar gesammelt hat und es ist alles weg. Und wenn das jetzt eine amerikanische Fernsehserie wäre, dann wäre das das ganz große Staffelfinale gewesen. Das wäre das, worauf alle gewartet hätten. Nach Jahren des Versteckens, nach Jahren des Kampfes und der Aufregung, die Elia dort erleben musste, kommt jetzt der große Showdown vor aller Mannschaft und sowas. Und Feuer fällt tatsächlich vom Himmel und man denkt sich, was kann das jetzt überhaupt noch toppen? Also jetzt ist doch die Geschichte klar und so. Jetzt, das war's, die Serie ist vorbei. Und wir erleben hier Gott in einem Wirken, wie er es wirklich selten macht in der Bibel. Aber darum soll es heute gar nicht mal gehen, das ist jetzt nur die Vorgeschichte. Weil heute soll es eigentlich um das gehen, was ich total spannend fand an der ganzen Sache. Und zwar geht es los in 1. Könige, Kapitel 19. Genau. Und Ahab, der böse König, erzählte der Isebel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und also, das ist ja überhaupt nicht logisch, was wir hier lesen. Da hat er gerade Feuer vom Himmel gesehen. Und dann kommt irgendeine dahergelaufene Isebel. Wer ist sie denn schon? Spricht da eine Drohung aus? Und es ist wie dieser Funke bei der Hindenburg. Dieser ganze Apparat entzündet sich, geht in Flammen auf und übrig bleibt dieses ausgebrannte Gerippe. Und ich finde das so beeindruckend an der Bibel an der Stelle, dass sie davon nichts auslässt, dass sie nicht irgendwie sagt, ja, dann war Elia so ein bisschen, ja, hatte so Anzeichen von Zweifel und ja, aber dann ging es dann später weiter und ja, lass mal aus, das ist ja peinlich, sowas aufzuschreiben. Sondern die Bibel geht da so genau darauf hin, dass sie erstmal sagt, er flieht in den äußersten Süden, nennt sogar den Ort Beersheba. Das ist wirklich am absolute Kante von Israel. Dann stößt er seinen Begleiter weg. Und das ist eine total menschliche Reaktion, finde ich. Wenn wir am absoluten Limit stehen, wenn wir absolut am Ende sind, dann ist es eine menschliche Reaktion, dass wir die uns eigentlich begleiten, auch noch von uns wegstoßen. Und dann geht er eine Tagesreise in diese Wüste rein. Und die Wüste ist ein Ort, da kannst du nicht erquickt werden. Die Wüste ist ein Ort, da fehlt dir die Möglichkeit, neue Kraft zu schöpfen. Die Wüste ist ja ein Ort des Überlebenskampfes. Und es ist interessant, er begibt sich selber dorthin, eine Tagesreise weit. Und das ist eigentlich der Point of No Return. Weil, wenn du dir vorstellst, dass ein ausgehungerter, ausgemergelter Mensch jegliche Form von Hilfe erstmal wegdrückt und dann eine Tagesreise reit, sich in ein Gebiet begibt, was absolut lebensfeindlich ist, dann ist das eigentlich schon um ihn geschehen. Wie soll er da rauskommen? Das ist eigentlich schon sein Urteil, was er selbst in die Hand genommen hat. Er hat sich in dem Moment nicht das Leben selber genommen, aber er hat sich in eine Situation gebracht, wo es nicht anders geht, als zu versagen. Und die Bibel geht so genau darauf ein, auf diese Sache, dass sie sogar den Busch beschreibt, wo er sich drunter legt. Sie sagt nicht, ja, irgend so ein Wüstengestrüpp war da und da hat er sich drunter gelegt, sondern sie sagt sogar, es war ein Ginsterstrauch. Und das ist so interessant, weil es ist halt, das sind die Details, die halt da durchgetragen werden und die einfach sagen, hey, es ist wichtig, davon nichts auszulassen. Ich habe mich immer gefragt, warum steht das manchmal da, was das für ein Busch war? Also ist ja wirklich egal, ob das jetzt, meine Güte, weißt du, kann eine Sonnenblume gewesen sein, was interessiert mich das? Aber es ist einfach das, dass diese Sache in Elias Leben so unglaublich wichtig ist, dass jedes einzelne Detail zählt und dass jedes einzelne Detail wertvoll ist, durchgetragen werden bis heute. Und es ist echt interessant, weil wie gehe ich mit den Momenten, mit den Situationen in meinem Leben um, wo ich auf dem Zahnfleisch gelaufen bin? Wenn ich das hinterher erzähle, sage ich, ja, war gar nicht so schlimm eigentlich. Aber in der Situation war ich eigentlich, dass ich gesagt habe, also jetzt ist vorbei. Jetzt kann ich die Flinte ins Korn werfen. Wie erinnerst du dich an die Situation, wo es knüppelhart war und wo du gedacht hast, es geht nicht mehr weiter? Wie erzählst du das Zeugnis weiter, wenn Gott dich da rausgeholt hat? Lässt du die peinlichen Details weg? Oder gehst du da wirklich ganz genau drauf ein? Die Bibel findet es wichtig, ganz genau drauf einzugehen. Und genau, wir haben hier diese Kurzbeschreibung von menschlicher Reaktion. Angst, also diese Drohung, die ihm da erreicht, die zieht ihn völlig den Boden unter den Füßen weg. Flucht, Selbstisolation, er schickt noch seinen Boten weg. Der Letzte, der noch mit ihm zusammen irgendwie gekämpft hätte. Und dann am Schluss der völlige Zusammenbruch. Reingesteuert in eine Situation, die ausweglos ist und in die er nicht geführt wurde. Immer ganz wichtig, ne? Dass er nicht irgendwie von Gott an der Hand da reingeführt wurde und dann, tschüss, mal gucken, was jetzt passiert. Sondern er hat das schon gesteuert. Und diesen Burnout, diese Depression, die wir hier sehen, wo er dann sagt, Herr, nimm doch mein Leben, das hat doch alles keinen Sinn. Jetzt haben die gerade wirklich, jetzt hat das gesamte Volk gesehen, wie Feuer vom Himmel fällt. Und sie lassen es zu, dass mir diese Drohung ausgesprochen wird. Jetzt haben alle gesehen, dass eine Hungersnot von 3,5 Jahren beendet ist durch einen riesen Regen, also und auf mein Wort hin. Und jetzt wollen sie mir wieder ums Leben. Und ich habe mich 3,5 Jahre gerade erst versteckt in irgendwelchen Höhlen und bei irgendwelchen Leuten. Und ja, du hast mich durchgetragen, aber schön war es trotzdem nicht. Und jetzt soll das wieder anfangen. Nee. Ich kann nicht mehr. Und ich mache da nicht mehr mit. Und jetzt kommt was, das ist so brillant. Das ist so brillant. Und zwar, Gott stellt sich selbst vor. Ich lese ab Vers 5, also 1. Könige 19, ab Vers 5 weiter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm und sprach zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf, aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also in dieser ganzen Isolation, in diesem ganzen Düster, in diesem ganzen Dunkel, sagt Gott erstmal nichts. Er schweigt erstmal. Und nicht irgendwie, weil er ihn auf die Folter spannen möchte, sondern aus Liebe. Gott sagt ihm, du bist gerade gar nicht fähig, dass wir das hier ausdiskutieren. Was du jetzt erstmal brauchst, ist die absolute Grundversorgung. Wasser und Brot. Und stellt ihm das hin, weil, wenn man mal ehrlich ist, da wären schon einige Punkte, die Gott bei ihm kritisieren hätte können. Er hätte schon sagen können, warte mal ganz kurz, Kollege, du liegst jetzt hier rum in der Wüste und willst sterben aus Reaktion darauf, dass jemand dich umbringen wollte? Also, da sind ziemlich viele Schritte dazwischen für das gleiche Ergebnis. Hättest du auch einfach sagen können, weißt du was, ich gebe auf, hier, Esebel, nimm mich. Los, kannst mich umbringen. Keine Lust mehr. Aber wir haben eine Sache überlesen. Und zwar, Als ihn diese Nachricht erreichte, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht mit deinem Leben verfahre, so wie du es mit den Propheten gemacht hattest. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Aus Angst um sein Leben. Und am Schluss ist die Reaktion, Gott, nimm mein Leben. Man muss ein bisschen schmunzeln. Ich meine, es ist überhaupt keine witzige Situation, wirklich nicht. Aber es ist, also Gott hätte da schon auch sagen können, wie unlogisch ist das denn, Freundchen? Macht er aber nicht. Macht er aber nicht, weil wir wissen, dass, weil er weiß, dass wir Menschen zu absolut unlogischen Dingen neigen. Er weiß, dass wir Menschen, wenn wir erquickt werden wollen, wenn wir neue Kraft brauchen, in die Wüste rennen. Und er weiß, dass wir Menschen, wenn wir Hilfe brauchen, unseren Boten, der sagt, hey, wie gehen wir das jetzt an? Elia, boah, das ist ja wirklich eine heftige Drohung. Aber jetzt müssen wir irgendwie einen Plan machen. Dass wir den auch noch wegschicken. Er weiß das. Er weiß, dass wir Menschen so ticken. Und er geht nicht hin, haut mit dem Hammer drauf, während er da eh schon unter dem Ginsterbusch liegt und macht ihm dann auch irgendwie eine Anklage fertig oder so. Das macht er eben nicht. Und es ist brillant. Das ist brillant, dass wir Gott so kennenlernen, weil das bedeutet, hey, für die Zeit, wo ich mich unter dem Ginsterbusch kauere, brauche ich mich nicht zu schämen. Und er geht hin und gibt erstmal die Grundversorgung. Ohne Tadel, ohne was. Er stellt ihm einfach nur das hin und sagt, jetzt erstmal das Minimum. Und was wir daraus lesen können ist, selbst wenn wir in die Wüste rennen, Gott ist trotzdem bereit, uns da drin zu versorgen. Ja, es gibt kein Festmahl, stimmt schon, ja. Also er hat nicht irgendwie Hähnchenschlägel mit was weiß ich was aufgetischt, sondern es ist schon wirklich das Minimum und nicht unbedingt schön. Aber er versorgt. Und er lässt die sogar nochmal schlafen. Macht das sogar nochmal. Und dann gibt er ihm einfach nur einen Impuls, den er noch nicht mal aussprechen muss. Komm her zu mir. Er gibt hin und sagt, hier, ich gebe dir genug, denn der Weg ist weit. Und Elia nimmt und weiß, ich muss zu Gott. Ich muss zu Gott kommen. Und er macht sich auf zu dem Berg Horeb. Und einen Monat lang ist er da auf dem Weg. Und das ist echt eine lange Zeit. Und in der Zeit hört man irgendwie nichts davon, dass Gott noch mit ihm versucht zu erklären, du, guck mal, ich habe mir das eigentlich so und so gedacht. Das hast du jetzt irgendwie, da haben wir uns ein bisschen missverstanden. Sondern da ist jetzt einfach nur ein Hinlaufen zum Berg Gottes, ein Hinlaufen, eine Reaktion auf Gottes, hey, ich versorge dich genug damit, dass du zu mir kommen kannst. Komm. Einfach nur die Reaktion auf diese Einladung. Und ich finde es echt spannend. Ich frage mich, was Elia einen Monat lang durch den Kopf gegangen ist, während er dort diese Wanderung gemacht hat. Ich frage mich, ob er sich seine Anklage zurechtgelegt hat. Kennt ihr das, wenn euch irgendjemand was angetan hat und dann sagt er, hey, wir müssen mal wieder reden oder so, oder lass mal telefonieren. Und sagst du, oh ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe mir alles zurechtgelegt. Du hast das. Und dann war es so. Und dann, weißt du, und dann vielleicht hat er es schon ist er da gelaufen und hat sich das durchgesprochen und hat gesagt, okay, wenn Gott das sagt, ja, dann sage ich aber das. Weißt du? Und war da absolut vorbereitet und bereit für die Diskussion, weil er sagte, ja, das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein, Gott. Und so und läuft dorthin, kommt an diesen Berg und das Erste, was er dort macht, ist, er geht in eine Höhle rein. Und jetzt kommt eine Stelle, die finde ich schwer zu verstehen. Ab Vers 9. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Gottes Reaktion darauf, Vers 11. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum in vielen Kinderbibeln diese Stelle irgendwie ausgelassen wird. Da ist das Happy End nach dem Feuer vom Himmel. Und dann sagen wir, okay, für ein Kind ist das echt schwer zu verstehen, weil es auch für einen Erwachsenen schwer zu verstehen ist, ehrlich gesagt. Weil irgendwie, also was ist das? So arbeitet Gott nie in der Bibel eigentlich. Was man öfter liest, ist, dass die donnernde Stimme des Herrn ist und alle knicken zusammen und sagen, Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Das lesen wir in öfteren Stellen. Oder dass ja, also er in einem riesigen Knall einen Auftritt macht oder sowas. Aber hier macht Gott was ganz Komisches. Er macht es und er ist aber gar nicht da drin. Also er ist nicht in dem Erdbeben, er ist nicht in dem Feuer und sowas. Und das finde ich irgendwie schwer zu verstehen. Und man hat das Gefühl, Gott stellt ihm hier eine Frage, auch wieder ohne sie auszusprechen. Und zwar auf die Antwort, Herr, ich habe heftig für dich geeifert und sowas. Und 3 Jahre habe ich in Todesangst leben und mich verstecken müssen. Und du hast irgendwelche Wunder durch mich vollbracht und sie wollen mich trotzdem umbringen. Für was also das Ganze? Für was also das Ganze, Gott? Warum reicht das nicht? Warum zweifeln die noch? Und Gott könnte in dem Moment sagen, Elia, du selber hast es doch auch erlebt, oder? Du selber warst doch auch dabei, oder? Und du selber hast doch meine Größe auch hautnah miterlebt, oder? Und trotzdem war deine Reaktion auf eine kleine Drohung Angst und Furcht. Warum zweifelst du noch? Das hätte Gott sagen können, oder? Also am nächsten von den ganzen Sachen war Elia selber dabei. Und jetzt erwartest du, dass alle anderen in völligem Vertrauen und totaler Ehrfurcht mir bedingungslos gehorsam sind. Und Gott tut es nicht. Zumindest mal nicht direkt. Gott sagt, Elia soll herauskommen aus der Höhle und in Gottes Gegenwart treten. Das Interessante ist, Elia kauert nicht ängstlich auf der Erde, fleht nicht um Gnade und man liest eigentlich von gar keiner Emotion von ihm. Und das finde ich spannend, weil das ist, irgendwie zeugt das auch von einer Vertrautheit mit Gott. Er sagt, davor brauche ich eigentlich keine Angst zu haben. Und dann kommt diese Stelle mit dem leisen Säuseln. Also wie so ein kleiner Windhauch. Und Elias Reaktion, finde ich total spannend. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus, trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Und Es ist irgendwie total spannend, dass Elia durch dieses ganze Knallige, durch dieses ganze Große nicht voller Ehrfurcht vor die Höhle tritt, weil er weiß, Gott ist da gerade nicht drin, er spürt es. Aber bei dem sanften Säuseln, bei dem sanften Aufruf, da verhüllt er sein Angesicht, da weiß er, okay, jetzt ist Gott gerade da. Und Gott stellt ihm nochmal die Frage, die gleiche Frage, die er schon mal gestellt hat: Was willst du hier, Elia? Irgendwie ist der Auftritt von Gott eine Antwort auf die Frage, warum reicht das nicht? Feuer vom Himmel, krasse Wunder sind eben nicht das, was das Herz verändert. Das macht Gott hier deutlich. Sondern das aufmerksame Lauschen, also ein Suchen mit der Seele. Und Gott hat überhaupt gar kein Interesse daran, andauernd mit irgendeinem lauten Knall auf sich aufmerksam machen zu müssen. Und das ist eine Sache, die ja für mich echt oder für mich sehr herausfordernd ist. Weil mir das nicht leicht fällt, im Leisen auf Gott zu lauschen, auf dieses Säuseln, auf dieses ja, liebevolle Einladen, was er macht. Ich würde am liebsten immer ja, irgendeine Aktion starten, irgendwas anfangen oder sonst was. Aber was Gott hier sagt ist, ich will keine Fans. Ich will keine Groupies wie bei einem Konzert. Weißt du, die von einem Konzert zum nächsten rennen und dazwischen haben wir halt nichts miteinander zu tun. Sondern ich will ein Herz, was mich sucht. Und das wird ganz deutlich in Matthäus 11, Vers 23 und 24, im Neuen Testament. Da spricht nämlich Jesus darüber. Und zwar tadelt er dort unbußfertige Städte. Und in Vers 23 sagt er ganz deutlich: Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, also eine Stadt, in der Jesus wahnsinnig viele Wunder gemacht hat, wo er Gottes Größe im Stil von Elia so oft gezeigt hat. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heutzutage noch stehen. Und ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Boah, was für ein heftiges Urteil von Gott, von Jesus. Wo er sagt, ja, ihr habt gejubelt, ihr habt Gott gepriesen, als irgendwelche Highlight-Wunder passiert sind, aber euer Herz hat überhaupt nicht danach gesucht, eine Beziehung zu mir zu führen. Ja, ihr habt großartig von einem Wunder zum nächsten gelebt, euch von einem Highlight zum nächsten geschleppt, aber in der Stille warst du nicht mit mir verbunden. In der Stille hast du kein Interesse daran, dass wir gemeinsam den Weg gehen. Und er sagt Elia hier das Gleiche. Er sagt, Elia, das ist, was ich da gemacht habe, das ist der Beweis meiner Kraft und meiner Existenz. Genauso wie ich einen Wind schicken kann, der Felsen spaltet und Feuer und. Aber das ist alles zweitrangig. Da drin bin ich nicht. Da drin bin ich nicht zu finden. Ich bin zu finden mit einem Herz, was anklopft. Ich bin zu finden mit einer Seele, die sucht. Ich bin zu finden unter dem Ginsterstrauch. In der Wüste. Und er sagt, Oder er zeigt eigentlich, Elia, guck mal, du selber kannst das eigentlich durch dein Leben auch bezeugen. Und zwar unter diesem Ginsterstrauch. Ja, du hast deinen menschlichen Plan vorgebracht. Du hast gesagt, nimm mein Leben, es hat alles keinen Sinn mehr oder sonst was, aber du bist zu mir gekommen. Wir haben uns unterhalten. Du bist zur richtigen Adresse gekommen. Davor hat er ziemlich viel selbst in die Hand genommen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber die Adresse, an die er seine Klage gesendet hat, die Adresse, an die er seine Dunkelheit abgegeben hat, war die richtige Adresse. Und das macht Elia so zu einem großartigen Vorbild. Und Gott sagt, wenn die Adresse stimmt, wenn das Herz voller eigener Pläne, voller eigener Wünsche, ja, das ist alles verkehrt gewesen. Und er sagt ihm auch, Elia, was suchst du hier? Du bist völlig am falschen Ort. Hier möchte ich dich gar nicht haben. Deine Mission ist wo ganz anders. Das stimmt schon. Er ist wirklich, da ist er weit von weg. Aber er sagt, Elia, die Adresse stimmt. Und das finde ich wahnsinnig ermutigend, dass Gott sich so zeigt. Und Gott fragt zum zweiten Mal genau die gleiche Frage. Was willst du hier, Elia? Und Elia gibt zum zweiten Mal exakt die gleiche Antwort. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und in der Bibel kommt es zweimal vor, dass Gott exakt die gleiche Frage mehrfach stellt. Und die zweite Stelle ist in Johannes 21, Vers 15 und folgende. Und da spricht sie Jesus. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zu ihm zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte. Zwei Dinge, die weit, weit auseinander passiert sind. Elia im Alten Testament weit vorne und hinten Petrus zu Jesus. Und gleichzeitig sieht man Gottes Charakter im Alten und im Neuen Testament auf die gleiche Art und Weise. Eine brillante Art und Weise. Dass er einfach kein anklagender Gott ist, das gehört nicht zu seinem Wesen. Das gehört nicht dazu, dass er sagt, was bist du eigentlich für ein schlechter Diener oder was bist du für ein schlechter Prophet, versteckst dich in irgendwelchen Wüsten oder sonst was. Oder dass er zu Petrus sagt, was bist du eigentlich für ein schlechter Freund? Hast mir versprochen, dass du mir bis in den Tod folgst und hast mich aber dreimal verraten in einer Nacht. Macht er auch nicht. Und beide Male antwortet Gott mit einem Auftrag. Und das Interessante ist, dieses Antworten mit einem Auftrag, das ist diese wunderschöne Art, wie Gott sagt, ich habe dich nicht aufgegeben. Und meine Geschichte mit dir ist noch nicht vorbei und ich bin bei dir. Und beide Male stellt Gott die Beziehung zu sich wieder her. Und das, finde ich, ist auch ein Schlüsselpunkt in diesen beiden Sachen. Dass nicht wir die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Oh, ich sollte mal wieder beten, oh, ich sollte mal wieder, was weiß ich was, oh, vielleicht soll ich auch mal wieder die Bibel aufschlagen und mal gucken, was da so drin steht. Sondern Gott stellt die Beziehung zu sich wieder her. Und das macht er in egal welchem Umstand. Und das macht er, wenn wir so, wie wir sind, zu ihm kommen, zur richtigen Adresse. Das gefällt Gott. Wenn wir, egal was uns beschäftigt, egal was uns auseinander nimmt oder egal was uns zerstört, zerfrisst, welche Sorgen, welche Ängste uns befallen oder sowas, wenn wir das einfach genauso, wie wir es denken, genauso, wie wir es fühlen, an die richtige Adresse zu ihm bringen, das will Gott nicht ungehört lassen. Das zeigt er bei Elia und das zeigt er auch später bei Petrus. Amen.